Hallihallo und herzlich willkommen hier bei deinem Podcast rund ums Thema Baby- und Kleinkinderschlaf. Mit diesem Podcast möchte ich dich und deine Familie dabei unterstützen, Entspannung in eure vielleicht noch angespannte Schlafsituation zu bekommen, sodass Einschlafen und altersentsprechendes Durchschlafen für deine Maus zu einer einfachen und schönen Sache werden kann. Mein Name ist Miriam Ende von Mein Baby Schlaf Coaching. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Hallihallo und herzlich willkommen heute mit dem Thema ADHS und Schlaf. Über ADHS und Schlaf habe ich in 5 Jahren Podcast noch kein einziges Mal gesprochen und es wird jetzt allerhöchste Zeit, dass wir uns dieses Thema mal ein bisschen genauer anschauen. Wenn dein Kind, und das vermute ich jetzt einfach mal, zwischen 0 und 3 Jahren alt ist, dann kann man da noch nicht klar differenzieren. Eine ADHS-Diagnose wird in der Regel frühestens im Vorschulalter, oft erst im Grundschulalter gestellt. Jetzt stellen wir uns die Frage, könnte denn ein gewisses Schlafverhalten schon auf eine ADHS-Symptomatik hindeuten, ja oder nein? Und dazu gibt es unterschiedliche Studien und einige haben gesagt ja und ADHS-Kinder, die haben besonders oft Schlafthemen und dann werden Schlafthemen aufgelistet, wie dass das Kind lange braucht zum Einschlafen, dass es überdurchschnittlich häufig aufwacht, dass es nur mit Hilfestellung wieder einschlafen kann, dass es sich teilweise gegen das Einschlafen wehrt und dass es nächtliche Wachphasen hat und morgens relativ häufig wach wird. So, das ist eine Thematik oder das sind Themen, die all unsere Kundenkinder haben. Alle. Und jetzt gibt es Gott sei Dank neuere Studien und die sagen, nein, man kann also kein bisschen von einer Schlafthematik von 0 bis 3 auf eine ADHS-Diagnose, die vielleicht irgendwann kommen könnte, schließen. So viel ist schon mal gut. Das heißt, du kannst dich entspannen, egal wie eure Schlafherausforderungen im Moment sind. Sie können kein bisschen auf ADHS hindeuten. So viel ist schon mal gut. Was aber, wenn ADHS später diagnostiziert wird, gibt es bestimmte Themen, die unterschiedlich sein können, weil sich das Ganze im Alter, im Verlauf des Alters wieder irgendwie verändert. Jetzt lass uns mal über ein paar Zahlen sprechen. Und zwar sagt man, dass 25-50%, teilweise sogar bis zu 70% der Kinder mit ADHS Schlafthemen haben. Und das finde ich jetzt auch schon mal sehr spannend. Also wenn wir das uns genauer angucken, 25-70%, ich wiederhole das, der Kinder mit ADHS haben Schlafprobleme. Ja, was ist denn das für eine Range? Jetzt im Normal, Kinder nicht ADHS, Kinder haben ebenfalls, je nachdem, welcher Studie man Glauben schenkt, zwischen 25-50% Schlafthemen. Also für mich schaut es so aus, als haben ADHS-Kinder und Nicht-ADHS-Kinder gleichermaßen Schlafthemen. Allerdings eben in zunehmendem Alter gibt es dann kleine Unterschiede. So, ich habe jetzt hier eine Studie gefunden, die sagt, dass Kinder ohne ADHS 20-30% Schlafherausforderungen entwickeln. Aber ich habe vor kurzem auch eine Studie gefunden mit 50%. Meine persönliche Erfahrung ist, es geht tendenziell immer weiter nach oben. Ich mache jetzt Schlafcoaching für Babys und Kleinkinder seit über 9 Jahren. Seit 6,5 Jahren bilde ich Schlafcoaches für Babys und Kleinkinder aus. Und meine Beobachtung über die letzten Jahre ist, es wird immer ärger. Immer mehr Kinder haben Schlafthemen. Es gibt dafür unterschiedliche Gründe, aber die sind Thema für einen anderen Podcast. Also auf jeden Fall ist es so, viele, viele Kinder mit ADHS haben Schlafthemen und viele, viele Kinder ohne ADHS haben auch Schlafthemen. Jetzt sagt man, dass der Anteil der ADHS-Kinder, die Schlafherausforderungen haben, im Jugendalter auf bis zu 75% steigen. Das wiederum hat andere Gründe, da kommen wir später noch drauf. Diagnostiziert wird es aber alles relativ selten. So, jetzt stellt sich eben die Frage, gibt es frühe Anzeichen, das heißt bei Kindern von 0 bis 3, die darauf hindeuten können, dass das Kind vielleicht irgendwann ADHS bekommt? Die Antwort ist, haben wir gerade schon gesagt, nein. Was jetzt bei Kindern, sagen wir mal, so ab dem ersten Geburtstag auffallend ist, bei Kindern, die, wo man später sagt, 3 Jahre später oder 4 Jahre später, ah, jetzt hat das Kind eine ADHS-Diagnose bekommen, dann könnte man rückwirkend sagen, ach ja, das damals hätte ja darauf hindeuten können, dann fällt vielleicht auf, dass ADHS-Kinder sich typischerweise mehr gegen das Einschlafen wehren, in Anführungsstrichen. Das heißt, sie brauchen länger, um zur Ruhe zu kommen, sie brauchen länger, um runterzufahren, sie tun sich da insgesamt schwerer. Das im Englischen heißt es Bedtime Resistance. Das ist tatsächlich der größte Effekt, der in mehreren Studien gleich einheitlich festgestellt wurde, dass also dieser ganze Einschlafkampf bei ADHS-Kindern typischerweise ein Ticken größer ist als bei Nicht-ADHS-Kindern. Und dadurch ist automatisch die Einschlaflatenz, also die Dauer zwischen dem Versuch, das Kind zum Schlafen zu bringen, bis das Kind tatsächlich einschläft, eben deutlich länger. Oder kann deutlich länger sein, muss nicht deutlich länger sein. Gleichzeitig kommt erschwerend hinzu, dass Kinder mit ADHS, wenn sie abends lange brauchen zum Einschlafen, dann kommen sie morgens schwerer in die Gänge. Das hat wiederum hier an dieser Stelle mit Hormonen zu tun und sind tagsüber insgesamt einen Ticken müder. Und was jetzt, und das ist auch eine Schnittmenge, die alle Studien haben, relativ auffallend ist, dass ADHS-Kinder relativ häufig im Vergleich zu Nicht-ADHS-Kindern Restless Legs haben. Das heißt, die Beine wackeln rum und das ist richtig unangenehm. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich selbst habe Restless Legs. Ich hatte als Kind immer Restless Legs und das ist Folter. Das ist richtig, richtig unangenehm. Ich gebe dir jetzt einfach einen Tipp mit, was mir ganz oft hilft und was auch meinem Sohn hilft, der nämlich auch Restless Legs hat. Und ich glaube nicht, dass er ADHS hat, aber wer weiß das schon. ist ein feuchtes Handtuch über die Füße drüber oder mein Sohn liebt es, dass er feuchte Socken anzieht abends zum Einschlafen. Und diese feuchten Socken, die geben eine Beruhigung in dieses Nervensystem rein und die Beine müssen nicht so rumzappeln und man kommt viel leichter zur Ruhe. Also wenn du da unsicher bist, besprech das bitte mit deinem Arzt. Ich will hier auf keinen Fall medizinische Tipps geben, die irgendwie dann dazu führen, dass ein Kind vielleicht Schnupfen bekommt oder so. Wenn du unsicher bist, mach's nicht. Ich kann dir nur sagen, für mich ist das ein absoluter Gamechanger. Ich liebe dieses feuchte Handtuch über die Füße und es kann so ein dünnes Küchenhandtuch sein oder eben, ja, manchmal auch ein ganz großes. Manchmal decke ich mich auch komplett mit einem nassen Handtuch zu und das hilft. Also Restless Legs haben relativ viele ADHS-Kinder und die machen das Einschlafen natürlich zusätzlich schwierig und jeder, der das kennt, der weiß, wie unangenehm das ist. Die Studien, die gehen hier auch wiederum krass auseinander, was Zahlen betrifft. Die einen Studien sprechen von 5%, die anderen von 43% der ADHS-Kinder, die dann tatsächlich unter Restless Legs-Syndrom leiden. Dann, was auch spannend ist, viele Kinder, und da sind die Studien jetzt ein bisschen gemeinsamer mit ihren Daten, sagen 25-30% aller ADHS-Kinder haben eine Schlafapnoe. Also das heißt, so Aussetzer im Schlafen und teilweise auch ganz gut mit Schnarchen verbunden, während das bei der allgemeinen Bevölkerung, also nicht ADHS-Lern, ungefähr 3% sind. Also das ist ein ganz schöner Unterschied von 3% zu ca. 30%. So, jetzt haben diese ganzen Studien, die es dazu bisher gab, einen riesen Unterschied gezeigt zwischen der Objektivität und der Subjektivität, weil ganz viele Studien basieren auf Elternfragebögen und diese Elternfragebögen sind natürlich subjektiv für die Eltern und die liefern eher diese ganzen hohen Zahlen, während diese objektiven Betrachtungen, das ist dann im Schlaflabor unter Videobeobachtung und so weiter, dann oft ein bisschen anders ausschauen und da sind die Zahlen dann deutlich niedriger. Was zu dem Schluss führt, und das beobachte ich auch bei meinen Kunden, wenn wir als Eltern mit den Nerven einfach komplett fertig sind, weil wir total übermüdet sind, weil unsere Kinder schlecht schlafen, dann nehmen wir natürlich alles subjektiv empfunden ein bisschen ärger wahr als jemand, der daneben steht und diese Wochen- und Monate langen Schlafentzug selbst nicht erlebt haben. Also das erklärt es ganz gut. So, wir haben jetzt vorhin schon mal gesagt, dass das mit den Hormonen ein bisschen anders ist bei ADHS-Kindern. Und zwar bezieht sich das auf eine zirkadiane Rhythmusstörung. Zirkadianer Rhythmus richtet sich nach der inneren Uhr. Die innere Uhr richtet sich nach Hell-Wach-Rhythmus. Und dieser Tag-Nacht-Rhythmus, Hell-Dunkel-Rhythmus sorgt dafür, dass die Zirbeldrüse im Kopf deines Kindes oder von dir auch insbesondere Melatonin produzieren kann. So, und das Besondere bei ADHS-Kindern, anders als bei anderen, ist, dass ADHS-Kinder eine verzögerte Melatoninproduktion haben. Das heißt, wenn ein ADHS-Kind in einen abgedunkelten Raum kommt, in dem ein Nicht-ADHS-Kind relativ schnell Melatonin produziert und ausschüttet, braucht das ADHS-Kind durchschnittlich 45 Minuten länger, um dieses Melatonin produzieren zu können. Und dadurch fährt es viel später runter, kommt später zur Ruhe und kann später einschlafen. Also wir haben da eine verzögerte Einschlafphase. Also auch ist es eben oft zu beobachten, dass diese Kinder dafür tagsüber einen erhöhten Melatoninspiegel haben. Der sollte tagsüber lieber eher niedrig sein, dafür sollte der Serotoninspiegel tagsüber hoch sein. Serotonin ist der Gegenspieler zum Melatonin. Das ist die Basis dafür, dass abends Melatonin gebildet werden kann. Umso mehr Licht dein Kind tagsüber bekommt, umso aktiver es tagsüber ist draußen, umso mehr Serotonin wird gebildet, was am Abend wieder gut ist für die Melatoninproduktion. Aber wenn dein Kind tagsüber viel Melatonin hat, weil es vielleicht ADHSler ist, dann führt es dazu, dass dein Kind tagsüber müder ist als ein Nicht-ADHS-Kind. Kann passieren, muss nicht passieren. So, also das sind Gemeinsamkeiten, die im Moment zu beobachten sind. Und dann gibt es noch so einen Punkt, und zwar sind oft die Eisenwerte, die Ferritinwerte bei ADHS-Kindern niedriger. Wenn du unsicher bist, lass das einfach mal checken. Und diese Eisenwerte wiederum, diese niedrigen, begünstigen, guess what? Ja, Restless-Legs-Syndrom. Also wenn dein Kind Restless-Legs-Syndrom hat, wenn dein Kind schon über 3 Jahren alt ist, wenn du ADHS vermutest, lass vielleicht mal Ferritin checken beim Arzt, weil da kann dann vielleicht so eine kleine Eisenzufuhr wirklich Wunder bewirken, was die, was das Restless-Legs-Syndrom betrifft. Genau. So, was haben wir noch? Abendliches Bildschirmlicht, Blaulicht. Diese Studie ist überholt. Ich gehe hier gerade so Studie für Studie mit dir gemeinsam durch. Also, bis vor kurzem hat man gesagt, dass Blaulicht von Handy, Tablet, Fernseher und Co. die Melatoninproduktion deines Kindes unterdrückt oder verhindert oder verzögert und dadurch dein Kind schlechter einschlafen kann und schlechter durchschlafen kann. Die Wahrheit hat man jetzt, wenn es denn so ist, 2025 in einer neuen Studie rausgefunden und diese neue Studie sagt, nein, es ist nicht das böse blaue Licht, sondern es ist die Helligkeit an Licht, egal welches Licht. Das heißt, da sind wir wieder beim lieben Hormon Melatonin. Achte einfach drauf, dass abends das vorm Schlafengehen das schon langsam irgendwie alles dunkler wird. Vielleicht muss es im Badezimmer beim Zähneputzen auch nicht so ganz, ganz hell sein. Vielleicht geht mittelhell. Also alles, was dann so im Vorbereiten aufs Zubettgehen so ein bisschen dunkler und abgedunkelter wird, ist gut für dein Kind. Es tut sich leichter zum Einschlafen. Genau. So, was haben wir noch? Lass mich kurz gucken. Es gibt so eine Krux noch. Und zwar haben ja sehr, sehr viele Kinder haben Schlafherausforderungen, die dazu führen, dass die Kinder eine lange Einschlaflatenz haben. Wo wir gerade eben gesagt haben, das deutet oft auf ADHS hin. Oder anders gesagt, ADHS-Kinder haben oft eine lange Einschlaflatenz. Die Frage ist hier im Moment die Kausalität. Und dann eben viele Kinder mit ihren nächtlichen Wachphasen und ja, morgens dafür noch früherem Wachwerden. Das alles in Summe führt dazu, dass Kinder in eine Dauerübermüdung kommen. Und diese Dauerübermüdung ist ein Teufelskreis, weil diese Dauerübermüdung wiederum den Cortisol, den Stresshormonspiegel fördert. Das wiederum unterdrückt das Melatonin und das ganze Schlafen wird immer schwieriger. Und dieser Teufelskreis von Übermüdung führt wiederum dazu, dass diese Übermüdung ADHS-Symptome imitiert, sagt die Fachliteratur. Das heißt, zum einen, wenn wirklich ein ADHS da ist, würde es ADHS-Symptome wie eben eine Aufmerksamkeitsdefizit, Lernschwächen und so weiter verstärken. Aber ein Kind, was nicht ADHS hat, zeigt ADHS-Symptome unter diesem andauernden Schlafmangel. Also umso wichtiger ist es, dass wir als Eltern wirklich gucken, dass der Schlaf eines Kindes so gut wie möglich funktioniert. So, und dann haben wir noch das Thema Medikamente. Es gibt diverse Medikamente, es gibt auch Melatoninpräparate und so weiter, die Ärzte manchmal verschreiben. Es gibt aber auch teilweise deutliche Nebenwirkungen. Mein Tipp ist, gib deinem Kind auf gar keinen Fall irgendein Medikament, auch kein künstliches Melatonin, ohne das nicht vorher mit deinem Arzt abgeklärt zu haben. Also da gibt es insbesondere in Amerika ein paar ganz komische Studien, die kommen zu krassen Ergebnissen, die sind nicht positiv, was dieses Melatonin betrifft. Also ich bin da persönlich äußerst skeptisch, was eben die künstliche Zugabe vom künstlichen Melatonin, das ist ja auch kein echtes Hormon, sondern ein nachgemachtes, mir fällt das Wort gerade nicht ein, du weißt bestimmt, was ich meine. So, aber was vielleicht sinnvoll ist, ist die Eisenwerte zu checken und da eventuell ein kleines bisschen zu supplementieren, um die Restless-Legs-Symptome zu reduzieren und niedriger zu machen. Zusammenfassend lässt sich sagen, was für dich wichtig ist, egal ob dein Kind ADHS hat oder nicht ADHS hat, alle Studien haben belegt rund ums Thema ADHS, dass die Schlafsituation von Kindern signifikant verbessert wird, wenn auch die ADHS-Eltern Kindern den richtigen Zeitpunkt finden. Und der ist bei einem ADHS-Kinder eben noch viel wichtiger, den zu erkennen, aufgrund der verzögerten Melatoninproduktion. Und das ist ein spannendes Thema. Das heißt, finde den richtigen Zeitpunkt für das Schlafangebot für dein Kind und achte auch ganz besonders auf Müdigkeitsanzeichen. Die sind bei ADHS-Kindern noch wichtiger. Jetzt gibt es aber, Achtung, ADHS-Kinder, die senden keine Müdigkeitszeichen aufgrund der verzögerten Melatoninproduktion. Und in dem Fall kannst du warten und warten und warten. Wenn du dich danach orientierst, wird nichts passieren. Das ist dann ganz dumm, weil dann wirst du dein Kind das Schlafangebot noch später machen, zu spät, weil eben dein Kind kein Müdigkeitsanzeichen gesendet hat. Der Körper deines Kindes schüttet aber trotzdem Cortisol, das Stresshormon, aus, was wiederum das eh schon zu spät kommende Melatonin reduziert. Und so entsteht ein noch größerer Teufelskreis. Die Lösung ist also unbedingt, wenn du diese Zeichen bei deinem Kind nicht siehst, dann orientier dich bitte nicht an Wachfenstern, sondern an Schlafplänen und sei vor allem im Wechsel, also in den Phasen, in denen sich der Schlaf deines Kindes umstellt, während Schlafregression, also die Phasen, in denen aus drei Schläfchen zwei, aus zwei einem, aus einem keiner wird, flexibel. Weil diese Schlafumstellungsphasen, die dauern 3 bis 6 Wochen. Und während dieser Phasen ist es aber nicht so, dass dein Kind immer montags 3 Schläfchen braucht und Dienstag 2 und Mittwoch wieder einen, sondern das hängt davon ab, wie der Tag deines Kindes strukturiert ist. Das Wichtige ist, sei in dieser Zeit flexibel. Sag nicht, aber wir müssen jetzt heute immer 2 oder immer 3 Schläfchen, sondern orientiere dich immer an dem ersten Schlaf des Tages, bei dem, vorausgesetzt du orientierst dich an einem Schlafplan mit den Mehrschläfchen. Wenn der erste Schlaf dann klappt, super, dann ist das ein Tag für diese Variante mit Mehrschläfchen. Klappt der erste Schlaf nicht innerhalb von 10, 15 Minuten, ist das ein Tag für die Variante an weniger Schläfchen. Das habe ich jetzt einfach mal kurz knappig on point gesagt. Du findest YouTube-Videos von mir dazu, in denen das ganz genau erklärt ist und da kannst du auch Schlafpläne anfordern und die schicke ich dir zu und dann kannst du dich daran orientieren. So, wir sind jetzt im Grunde fertig mit dem Thema Hormone und Schlaf und ADHS, und wie das Ganze zusammenspielt. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne ein Like da, teile das mit einer Freundin und ein Hinweis noch, ich habe einen relativ neuen, niegelnagelneuen WhatsApp-Kanal. Und der dreht sich rund um Themen für Kinder von 0 bis 3. Da geht's primär um Schlaf. Es geht aber auch um gesundheitliche Themen. Es geht um Babyzeichensprache, eine wunderbare Sache und noch ganz viel anderes. Also komm einfach gerne in meine WhatsApp-Gruppe rein. Du kannst die im Moment noch nicht über die Suchfunktion bei WhatsApp finden, sondern nur über den Link. Den Link verlinke ich dir natürlich hier bei diesem Podcast in den Shownotes. Du kannst ihn sonst aber auch gerne per E-Mail oder über Instagram bei mir anfordern. Schicke ich dir auch direkt eine Einladung zu. Also komm gerne in meinen WhatsApp-Kanal mit. Es ist ein Mitmach-Kanal, der macht Spaß. Und ich freue mich total, dort von dir zu lesen. Und bis dahin alles Liebe. Mach's gut.
Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und vor allem auch, dass sie dir weiterhilft. Falls ja, freue ich mich sehr, wenn du uns auch auf Instagram und Facebook besuchst. Dort teilen wir täglich wertvolle Tipps mit dir rund ums Thema Babyschlaf, die dir dabei helfen sollen, mehr Schlaf und mehr Lebensqualität zu bekommen. Die Links dazu findest du unten in den Shownotes. Und solltest du dich vielleicht auch beruflich verändern wollen, weil du dich schon längere Zeit fragst, ob das, was du im Moment machst, wirklich alles gewesen sein soll, dann kannst du dich gerne um einen Ausbildungsplatz zum Schlafcoach für Babys und Kleinkinder bei mir bewerben. So oder so, die Links findest du in den Shownotes. Kontaktiere uns einfach, wir rufen dich ein für ein kostenloses Infogespräch. Ich freue mich auf dich, deine Miriam. Tschüss!